Eine Familie lebte in Frieden und im Wohlergehen in der Nähe von Jerusalem. Doch eines Tages änderte das alles. Eine unerwartete Krankheit des Mannes überschattete das Familiendasein. Und es war eine Hilflosigkeit da. Eine Krankheit, die schwer war, die überhaupt auch schwer zu heilen ist und der Ausgang unklar. Man hat viele Ärzte konsultiert, man hat sich den Rat von Freunden eingeholt, auch die Hilfe und den Beistand. Aber dann erinnert man sich auch an das, was ihr bester Freund, nämlich Jesus, schon getan hat, wie er ihnen schon beigestanden hat, wie er auch schon geheilt hat. Zu Jesus verbindet sich eine enge Freundschaft und Maria, die eine in dieser Familie, von ihr wird auch gesagt, dass sie es war, die Jesus einmal die Füße gewaschen hat, mit gesalbt hat, mit Salböl. Also sie, diese Familie ist es doch, die besondere Aufmerksamkeit von Jesus wert ist. Sie haben doch sicherlich eine Vorzugsbehandlung verdient. Und so schicken sie ganz dringend an Jesus mit seinen Jüngern, der wahrscheinlich gerade auf der anderen Seite des Jordans in der Gebiet Piräas verweilt. Sie schicken eilends hin diesen Hilferuf. Komm und hilf doch, warte nicht. Die Stunden vergehen, auch Tage, und sie warten in Geduld, in Ungeduld. Sie überbrücken die Zeit der Schmerzen, Zeit, wo sie mit ansehen müssen, wie ihr geliebter Bruder leidet und wie sich sein Gesundheitszustand auch immer weiter verschlechtert. Und diese Minuten und Stunden des Wartens sind wie eine Ewigkeit. Sie gehen raus, sie schauen, wo bleibt er nur? Wo ist Jesus mit seinen Jüngern? Wann kommt er, um zu heilen und zu helfen? Aber wie sie warten, verschlechtert sich sein Gesundheitszustand zunehmend und er stirbt. Tod, Trauerfeier, weinende Menschen. Menschen, die gekommen sind, um Trost zu sprechen, um zu helfen, um bei den beiden Frauen und auch anderen in der Familie da zu sein, ihre Hand zu halten. Und trotzdem diese Fragen, die so quälen, die so bohrend sind. Warum musste er so jung sterben? Wo ist denn Jesus? Warum war Jesus nicht da, als sie ihn jetzt am meisten gebraucht haben? Jesus hat sein Kommen hinausgezögert. Er hat die Botschaft bekommen, dass ein lieber Freund, und das Liebes betont, jemand, den du lieb hast, leidet und schwer krank ist. Und die Botschaft an ihn: Eile zu helfen. Zögere nicht, komm schnell, mach dich auf den Weg und helfe, so wie du vielen anderen auch schon zuvor geholfen hast. Als Jesus diese Botschaft hört, sagt er zu seinen Freunden, die um ihn waren: Ja, diese Krankheit, die ist nicht zum Tode. Also eine gewisse Einstufung dieser Krankheit, aber er ist ja gestorben. Hatte sich Jesus hier geirrt? Nein, Jesus wusste genau, was er tun würde. Und er sagt, dass diese Krankheit dazu da war, dass Gott größer gemacht wird, dass Gott verherrlicht wird. Es geht hier um die Verherrlichung Gottes, natürlich durch seine Auferweckung. Dass Lazarus sein Leben fortsetzen könnte oder konnte, war vielleicht nicht einmal der Hauptzweck dieser Auferweckung. Denn im Johannes 11, im Vers 40 und folgende lesen wir, als Jesus zu Maria spricht, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Es war eine Botschaft an seine Jünger, an Maria und Martha und an die Menschen, die das alle erlebt haben. Hier geschieht was Großartiges. Wir sehen hier Gottes Wirken, die Herrlichkeit Gottes in dieser Auferweckung. Und das sollte den Glauben wecken. Und wir lesen auch am Ende, dass viele dann geglaubt haben. Es sollte den Glauben wecken und stärken, dass Jesus derjenige von Gott gesandt ist. Aber Jesus war noch in Perea. Er ist nicht sofort helfen gegangen oder heilen, was sie erwartet hatten. War Jesus ruhig? Oder war er innerlich angespannt, wo er wusste, dass Maria und Martha innerlich brannten und auf seine Ankunft, auf sein Eintreffen warteten? Jesus sagte nur, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Und gerade zuvor hatte er große Auseinandersetzungen, ja schon Feindschaft gegen sich. Es begann schon die Zeit, als sie Jesus zu töten suchten. Und jetzt wagt er sich wieder in dieses feindliche Land und die Jünger verstehen nicht, wieso kannst du wieder zurückgehen und diese Gegend aufsuchen? Es war eine Lektion für seine Jünger. Auch wenn er inmitten dieser Juden war, die ihn anfeindeten, inmitten dieser feindlichen Region, der Zweck war, dass Gott verherrlicht werde durch diese wunderbare Tat. Und keine Feindschaft und auch keine Aggression kann Jesus davon abhalten, dass dieses Werk der Verherrlichung Gottes durchgeführt wird. Eine harte Lektion für seine Jünger, dass sie ihr Vertrauen in Gottes Wirken stärken sollten. Dass sie auch keine voreiligen Schlüsse ziehen sollten, so wie das Thomas gemacht hat, der Zwilling, der gesagt hat, dann lasst uns mit ihm gehen, dass wir auch mit ihm sterben. Auf die Antwort Jesu, ja, Lazarus ist gestorben. Aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Aber auch das war nicht der Zweck. Vielmehr, hört einfach zu, wie wir heute Morgen auch in der Bibelstunde schon gesehen haben, ne? Wie der Vater Jesus gestärkt hat und auch die Apostel, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen, den sollt ihr hören. Dann kommt mal runter, werdet ruhig und hört, was Jesus euch zu sagen hat. Lasst uns dahin gehen und seid einfach ruhig und lasst sehen, was Gott für euch vorbereitet hat. Das ist die Botschaft an seine Jünger. Nun, nachdem er einige Tage gewartet hatte und in der Zeit Lazarus auch schon gestorben war, begegnet Jesus zuerst Martha schon außerhalb des Ortes, weil sie gehört hatte, dass er gekommen ist. Und sie läuft ihm dagegen und wir wissen nicht genau, was die ersten Worte wirklich waren. Aber die ersten Worte, die uns im Johannes 11 überliefert sind, waren ein Vorwurf an Jesus. Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Du hättest ihm helfen können, du hast andere geheilt und du hättest ihn genauso heilen können. Interessanterweise hat ihre Schwester genau die gleichen Worte gesagt, später als sie vor Jesus steht. Herr, wärst du hier gewesen, unser Bruder wäre nicht gestorben. Sie hatten einen Glaube an seine Heilungskraft, aber nicht an seine Macht über den Tod. Sie waren überzeugt von der Auferstehung am Ende, Denn Martha mit überzeugenden Worten sagt, ich weiß, dass er auferstehen wird, nämlich bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Wir werden alle vor ihm stehen und in sein Reich einziehen, in seine Herrlichkeit. Aber Jesus will ihr zeigen, nein, meine Macht ist noch viel größer, als ihr denkt. Ich habe nicht nur die Macht zu heilen und Dämonen auszutreiben. Jesus will sagen, ich habe die Macht über den Tod zu jeder Zeit. Er kann ihn auferwecken und auch seine eigene Auferstehung zeugt von dieser Macht. Er hatte mehr Macht, als sie je erlebt haben oder hätten geträumt, das nur gewagt zu träumen. Und trotzdem mussten sie die Trauer und den Schmerz erleben. Zumindest für diese 4 Tage. Denn Trauer und Schmerz sind Teil des Lebens, sind auch Teil unseres Lebens. Das gehört dazu. Und wir sind auch berufen, diesen auch zu tragen. Aber wichtiger, und das will Jesus hier sagen, ist ihr Glaube, dass Jesus alles unter Kontrolle hat. Wenn wir ihm uns anvertrauen, dann kann er uns in allem führen und stärken. Aber Jesus leidet auch Schmerz in dieser Stelle. Denn wir sehen hier, dass selbst Jesus geweint hat. Und sie sehen ihn, Jesus, weinen und sagen, wow, wie hat er ihn geliebt. Aber Jesus erleidet Schmerz. Und ich denke, nicht in erster Linie, weil er seinen lieben Freund, die hatten sicherlich eine enge Beziehung miteinander, sie haben Zeit zusammen verbracht in Bethanien mit dieser Familie. Nicht in erster Linie, weil er diesen lieben Freund verloren hat. Denn er wusste, wir sind nicht wirklich getrennt, geistlich nicht. Wir sind nur physisch für eine Zeit getrennt. Nicht dieser Schmerz an seinen Tod, sondern Jesu Schmerz war der Unglaube. Vers 33, als Jesus sah, wie sie weinten und wie auch die Juden weinten, die mit ihm gekommen waren, ergrimmte er im Geist und er wurde sehr betrübt. Und wir lesen auch dann im Vers 38, dass Jesus ergrimmte auf die Frage oder auf die Aussage der Juden hin, er hat dem Blinden die Augen aufgetan. Konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? Können wir diese Verzweiflung hier heraushören, diese Resignation? Jesus ist stark, aber nicht stark genug. Er kann hier nichts mehr machen, er kann nicht mehr weiterhelfen. Und das war der größte Schmerz von Jesus. Dass er diese Verzweiflung in den Herzen der Menschen sah, gepaart mit diesem Unglaube. Gott oder Jesus kann leider nicht. Kann er nicht? Er demonstriert eindringlich seine, also von seinem Vater verliehene Kraft und Macht, indem er diesen Lazarus, der schon 4 Tage in diesem Grab liegt und schon verwest ist und schon stinkt, heraus. Er rief mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen. Und sein Gesicht war verhüllt vom Schweißtuch. Jesus spricht, löst seine Binden und lasst ihn gehen. Können wir uns hineinversetzen in dieses Szenario, wie der Mann aus dieser Gruft kommt und vor ihm steht. Und er hat keinen Todesgeruch mehr an sich. Vielmehr, er ist wie vorher unter den Lebenden. Und ja, sie müssen völlig perplex sein. So eine große Macht hatten sie dem Sohn Gottes nicht zugetraut. Und viele von denen, wie gesagt, glauben an ihn von nun an, nachdem sie das gesehen haben, mit eigenen Augen. Solche Fragen, wie sie die Juden gestellt haben, sind auch heute vorherrschend. Warum greift Jesus nicht ein? Warum heilt er nicht? Warum hilft er mir denn nicht? Kann er nicht? kann er oder will er nicht? Oder auch, warum verzögert er sein Eingreifen? Wie viel Glaube findet Jesus heute, wenn er hier durch die Straßen laufen würde? Wie viel Glaube würde er finden? Wie viele Menschen vertrauen ihm trotz Leiden? Wie sehr dient denn Jesus heute als Geber, als Helfer? Und zwar jemand, der sofort hilft oder helfen soll. Wie viel Zweifel entstehen, weil wir meinten, Jesus müsste sofort eingreifen und Abhilfe schaffen? Und dabei gibt es so viele gute Beispiele aus unserer Mitte, wo Menschen im Leid ausharren, wo sie in Schwierigkeiten dort trotzdem vertraut haben. Es ist interessant, dass gerade bei der Vorbereitung ich an das Lied gedacht habe, was wir heute gesungen haben. Das war nicht abgesprochen mit Kai, aber ihr habt die Worte noch im Ohr. So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Und am Ende, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Kennt ihr das Schicksal dieser Frau, Charlotte Elliot, die im 19. Jahrhundert gelebt hat und die eine sehr aufgeweckte und lebendige, immer gesund seiende Frau war? Und irgendwann änderte sich das, denn sie wurde krank. Und die Ärzte konnten nicht herausfinden, was ihre Krankheit war. Sie hat unwahrscheinliche Schmerzen erlitten. Sie war im Prinzip seit dieser Zeit, vielleicht war sie noch nicht mal 30 Jahre alt, ans Bett gebunden. Und sie war gläubig. Sie war stark im Herrn. Aber nach dieser Krankheit begann ihr Glaube schwach zu werden. Und sie hatte viele Ärzte gerufen und viel Geld ausgegeben dafür, und keiner konnte ihr eine Diagnose stellen. Niemand konnte ihr wirklich helfen. Niemand wusste, was ihr Problem war. Und das spitzte sich so zu, dass sie Gott aus ihrem Leben verbannte. Sie konnte es nicht länger ertragen. Sie hat Gott verflucht. Bis eines Tages ein Schweizer Arzt und aus einem Psychologe oder ein Pfarrer kam, der an ihrem Bett saß und sagt, warum gibst du Gott deine Schuld? Er trägt dich trotzdem in deiner Schwachheit. Und irgendwann hat sie das angenommen und konnte das wirklich auch in ihrem Leben anwenden, dass sie trotz dieser Leiden auch die Liebe und Gnade Gottes gesehen hat und gespürt hat. Und sie war 50 Jahre, sie lebte noch 50 Jahre in dieser Krankheit und konnte praktisch ihr Bett nicht mehr verlassen. Und hat ständig Qualen und erlitten und hat die schönsten Lieder geschrieben in dieser Zeit. Und das ist eins davon. Und sie hat ihr Leben ganz Gott übergeben. Und wir können an andere gute Beispiele denken, wo Menschen vielleicht auch in unserer nächsten Nähe in Leid ertragen haben und ausgeharrt haben. Jesus will uns zusichern, Jesu Macht, seine Macht und Gottes Macht ist unendlich und unerschöpflich. So wie er Lazarus aus dieser Gruft gerufen hat, so kann er auch heute noch wirken. Jedoch sieht er deine Versuchung und vielleicht sieht er dein Leiden und sagt, ich warte noch ein bisschen, ich warte noch etwas, damit dein Vertrauen noch stärker wird, damit deine Abhängigkeit von Gott noch zunimmt. Bei Lazarus wurde Jesus verherrlicht durch das Wunder der Auferweckung. Wie wird Jesus heute verherrlicht? Er wird dadurch verherrlicht, dass dein und mein Ausharren, Ertragen und Leiden echt noch besteht. Dass wir es ertragen, dass wir geduldig sind in dem, was wir erleiden. Warum? Weil Jesus bereit war, auch für uns zu leiden. Weil er bereit war, sich selbst hinzugeben, für dich und für mich. Und wenn wir auch aushalten und ausharren und auf Gott vertrauen und glauben, dass er alle Macht hat, uns bis zum Ende die Kraft zu geben, darin zu verharren, darin wird Jesus verherrlicht.